Ich habe mich selten so gefreut über einen Twitter- und Facebook-Eintrag hätte Deutschland-Kette. Das war vielleicht das Lustigste und das Spannendste an dem Duell, was wir gestern erleben durften, waren parallel die Twitter-Meldung, Facebook-Meldung und überhaupt die Meldung im Netz. Einer, der sicherlich auch in das Duell der Duellanten verfolgt hat zwischen Merkel und Steinbrück, ist Sergej Lochthofen und den begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, vor allem Duell, nachdem alle leben.
Ja, es leben alle noch, keiner ist gestorben und es war ja irgendwie unentschieden. Komisch, dass man so ein Duell dann bewertet, wer gewonnen und wer verloren hat. Aber das ist scheint bei einem Duell so zu sein, oder?
Naja, das ist wie beim Boxen im Ring. Es gibt ein paar, sag ich mal, A- und B-Noten und es gibt ein paar Richter, die da sagen, das war nicht schlecht, die Performance, und das war ein guter Schlag. Aber im Großen und Ganzen sind sie beide mit, sag ich mal, leichten Blessuren davon gekommen. Eigentlich auch im Erwartungsbereich dessen, was wir so vorausgesetzt haben.
Kann Politik so funktionieren, dass ein Duell tatsächlich über die Wahl entscheidet, oder ist das ein großes Tohuwabohu?
Naja, das ist erstmal ein Format, das aus Amerika kommt, wo man insgesamt das Ganze viel stärker wie eine Show aufzieht. Schauen Sie mal diese Konvents der Parteien mit Luftballons und viel, sag ich mal, Instrumentarium, Aufzügen und so weiter. Das passt nach Deutschland, wo es etwas trockener protestantischer zugeht, nicht unbedingt. Insofern macht man das. Das haben ja Schröder und Stoiber eingeführt. Vorher haben sich die Kanzler immer geweigert, den Herausforderer überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Frau Merkel hat es ja in ihren Auftritten auch versucht, also Herr Steinbrück wird von ihr gar nicht erwähnt. In dem Fall hat es natürlich schon eine Funktion, die Leute schauen doch mal hin und man merkt auch, die Wahl rückt näher. Also ich glaube, da draußen gibt es ja noch genug Menschen, die ja noch gar kein Gefühl dafür haben, für diesen 22. September, ob sie überhaupt was machen oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Meinungen verändert oder tatsächlich jemanden dazu bringt, zur Wahl unterzugehen.
Interessant fand ich ja die Strategie von Frau Merkel, Herrn Steinbrück zu umarmen, sinnbildlich. Also sie hätte es ja wahrscheinlich auch beinahe gemacht, und ihm häufig zuzustimmen. Also ein Zitat ist richtig, ist das, was Per Steinbrück sagt. Und sie sagt auch genau so, wie die Sozialdemokraten der Meinung sind. Sie hat ja immer wieder betont, wie viele Beschlüsse gemeinsam gefällt worden sind und dass doch die Sozialdemokraten auch dieser Meinung sind. Und hat sie ja gelobt, außergewöhnlich. Das ist eine clevere Strategie, finden Sie das auch?
Naja, erstens macht es sich immer nicht gut, wenn man zetert, wenn man eingeschnappt ist, wenn man einfach nicht, sei jetzt mal, locker genug in so einem Gespräch ist. Das kann schnell passieren, weil man sich unfair angefasst fühlt. Aber der Steinbrück war ja in der Frage auch sehr zurückhaltend, bis auf die Sache mit dem Seehofer und dann mit der Maut. Und das hat sie dann ziemlich klar gekontert. Das bringt ihr zwar Probleme in der Union. Ich vermute, Herr Seehofer hat gestern Abend getobt, als er das hörte. Aber im Großen und Ganzen hat sie ja das gesagt, was in der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ja auch gedacht wird. Insofern also noch eine zweite, sage ich mal, Steuersenkung für Hoteliers, in dem Fall die Maut da unten für Bayern. Ich glaube, das wäre nicht sehr gut für die Koalition. Gleichzeitig hat sie natürlich eindeutige Signale gesandt, dass ihr die große Koalition am liebsten wäre und Herr Steinbrück ihr durchaus auch als Finanzminister zur Seite gestellt auch ganz gut gefallen würde.
Und dann habe ich mich ja fast zurückerinnert an den Moment, als sie beide da standen und den deutschen Bundesbürgern versprochen haben, dass die Konten sicher sind. Das haben sie ja in trauter Einigkeit gemacht, als er noch Finanzminister war.
Das war ja auch eine ordentliche Geste damals. Das war Risiko, ohne Parlament, ohne nichts. Sie haben einfach ein Versprechen abgegeben, was man, sage ich mal so, ohne weiteres nicht jetzt in dieser Krisensituation machen können. Sie haben dadurch Ruhe reingebracht, im Gegensatz zu England, Großbritannien, wo dann die Leute an den Banken standen und natürlich Geld haben wollten, da sie ihre Einlagen nicht mehr sicher sahen. Das kann natürlich sehr schnell zu einer Schieflage führen in der ganzen Wirtschaft, in der Ökonomie. Also insofern war das schon richtig damals die Geste und zeigt ja auch, dass sie im entscheidenden Augenblick ganz gut miteinander harmonieren. Da war der Stefan Raab, der überhaupt gestern eine gute Performance hingesetzt hat. Also er und die Anne Will waren, finde ich, nach Punkten deutlich besser als die anderen zwei. Der Stefan Raab hat ja dann versucht, den Steinbrück irgendwie zu einer Aussage zu bewegen, dass er weitermacht, auch wenn er nicht die Nummer 1 als losziehen kann, also nicht Kanzler wird. Aber das hat er nochmal abgelehnt. Scheinbar ist die Versuchung, weiter Vorträge zu halten und gut bezahlt zu bekommen, weit höher für ihn.
Ich fand auch Frau Illner am besten, aber das...
Das ist aber jetzt, weil Sie Frau Illner überhaupt ein paar Jahre von ihr sind. Also sie war sehr zurückhaltend. Ich glaube, sie ist nicht durchgekommen richtig. Die Anne Will war an der Stelle aggressiver und direkter. Und der Stefan Raab hat auch, also ich hatte ja Bedenken gehabt, dass der irgendwie Klamauk macht. Er hat für eine Lockerheit gesorgt an manchen Stellen, nicht immer sehr professionell, aber trotzdem war das ein anderer Tupfen. Also insofern war es gar nicht so schlecht, in dieser sehr steifen Veranstaltung noch so ein belebendes Element zu haben.
Mhm. Wird sich das weiter fortsetzen, dieser medialisierte Wahlkampf und dass Politik auch sehr über Medien ausgetragen wird?
Das war schon früher natürlich so, dass die Zeitung und das Fernsehen eine große Rolle gespielt haben. Denken Sie an die Elefantenrunden, wir haben sie uns auch angesehen, die waren noch ganz anders. Da saß noch ein Schmidt und hat geraucht und war in der Wolke eingehüllt und der Kohl trat anders auf. Also es ist auch nicht jedermanns Sache, sowas mitzumachen. Nicht jeder ist für die Medien, sag mal, interessant. Da haben die natürlich die Gutenbergs und die anderen Vorteile, wenn sie schick aussehen, gut reden können. Aber im Großen und Ganzen geht es hier auch um was anderes. Die Bilder müssen zu den Menschen passen. Das heißt, es muss authentisch sein, das Gefühl da sein, ja, so wie der das sagt, so ist der und so meint er das. Das ist nicht ganz einfach im Fernsehen. Insofern, glaube ich, wird es natürlich immer mehr solche Formate geben, also das Bemühen auch, das Ganze noch mehr zur Show zu machen, weil auch die Zeit und der Zeitgeist in diese Richtung geht. Aber ich glaube, auch heute sind wir in unserer Kenntnis, also jemand, der jetzt noch irgendwo unentschieden war in seiner Wahlentscheidung, nicht viel weiter.
Mhm. Ich habe ja eben beschrieben, dass mich das Bild von Merkel und Steinbrück in 2009 erinnert hat, als sie, oder 2008, als sie versprochen haben, dass die Konten sicher sind. Und da sind wir ja beim Thema Finanz- und Wirtschaftskrise. Da scheint ja einiges auf uns zuzukommen, wenn man sich so die Tendenzen anschaut. Es gibt zwei Schweizer Bankmanager, die sich umgebracht haben. Ein großer Manager der Alpha Bank in Moskau. Die älteste Bank der Welt, MPS Italien, hat sich auch einen Manager umgebracht. Das sind ja so, auch bei der letzten Finanzkrise, die Vorboten einer großen Blase gewesen, die geplatzt ist. Jetzt gibt es ja so die Hypothese, dass die die Staatsanleihen platzen. Stehen wir wieder vor einer weiteren Finanzkrise? Die Zeichen stehen schon drauf, oder?
Ja, selbstverständlich wird uns wieder eine Krise heimsuchen. Das liegt im System natürlich. Wir haben diesen Zyklus. Und ob das eine strukturelle Krise sein wird, das heißt, das ganze Finanzsystem noch einmal kollabiert, weil leider seit 2008 nicht genügend Reformen durchgeführt worden sind, weil die Risiken, die dort sind und die Spekulationen weitergehen. Also das ist natürlich, sage ich mal, da braucht man kein Prophet zu sein. Die Frage ist, wie robust begegnen wir dem? Damals war es ein Schock 2008 und die Reaktionen waren sehr hektisch. Jetzt haben wir vielleicht doch die Hoffnung, dass manches präventiv gemacht werden kann. Das heißt, man die Wirkung dieser Schläge irgendwo abdämpft. Denken Sie dran in Deutschland, diese Flucht in Immobilien im Augenblick. Am Ende ergibt es auch eine Blase, gar keine Frage. Menschen legen sich Immobilien zu, die sie möglicherweise nicht bezahlen können, weil sie meinen, auf diese Art und Weise auf der sicheren Seite zu sein. In Holland ist diese Immobilienblase schon geplatzt. Also ich hoffe zumindest, dass ein bisschen mehr Vernunft in diesen ganzen Dingen ist, aber sicher bin ich mir nicht.
Mhm. Könnte sein, dass nach dem 22. da doch noch ein paar Wahrheiten rauspurzeln?
Das ist sicher so, dass ein Teil, im europäischen, im Euroraum sich zurückhält, weil man weiß, mit der Merkel ist ein wichtiger Anker, der da zur Stabilität beiträgt. Vakant, wenn da was passiert, dann könnte ganz neu, die Situation, die Karten neu gemischt werden. Aber ich glaube nicht, dass es Sensationen sind. Diese Griechenland-Geschichte ist tatsächlich vorher schon bekannt gewesen. Die wird nur halt natürlich im Wahlkampf etwas hochgeblasen. Für die Merkel vielleicht schwierig wird noch einmal möglicherweise, wenn in Syrien doch der Schlag der Amerikaner losgeht. Wir sehen ja, Obama eiert ja ziemlich rum, glücklicherweise. Ich bin nicht für diesen Militäreinsatz. Aber das zeigt ja auch, dass auch in anderen westlichen Ländern nicht mehr ganz so forsch mit solchen Sachen umgegangen wird. In Großbritannien hat Cameron eine auf die Nase bekommen, war auch richtig so. Also ich glaube, so Sensationen, die wir vielleicht vermuten könnten nach dem 22. September, wird es nicht geben.
Mhm. Abschließend noch zu Thüringen, da habe ich ja das Gefühl, dass da gar nichts mehr passiert, dass wichtige Gesetze liegen bleiben und die große Koalition sich gar nicht mehr einigt und alle auf den 22. September schauen?
Das ist so, man ist paralysiert, man schaut dorthin und es entscheidet sich ja für Thüringen tatsächlich mit Blick darauf, dass ein Jahr später die Landtagswahl ist, sehr vieles, Personal entscheidet sich. Schauen Sie mal, Herr Machnik hat sich ja selbst auch positioniert. Offensichtlich hat er in diesem Wahlkampf, obwohl er diese große Kampa-Erfahrung hat, noch von Schröder, kaum eine Rolle gespielt. Er ist ein paar Mal an der Seite von Steinbrück gesehen worden als sein umweltpolitischer, Zögling. Aber da war nicht viel, was rübergekommen ist. Er ist nicht der Organisator, er setzt die Themen nicht. Hat natürlich auch diesen konfusen Wahlkampf von Steinbrück nicht zu verantworten. Also ich glaube schon, dass da auf uns einiges zukommt. Ich gehe mal davon aus, gleich nach dem 22. September geht das Hacken und Stechen hier los. Da ist nicht mehr viel Politik zu erwarten, die in der Großen Koalition passiert, sondern alle werden sich mit Blick auf den Wahlkampf schon positionieren.
Das ist im Ergebnis so, dass wir dann jede Menge zu reden haben, auch nächste Woche und nach dem 22. September. Ich freue mich drauf, Herr Vlochtoren.
Ja, uns geht der Stoff nicht aus.
Nö, auf keinen Fall. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine sehr schöne Woche.
Dankeschön.
Und eine schöne Zeit.
Wunderbar, wir treffen uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.